A partir dessa cúpula, nasce um novo sonho amazônico para a região e para o mundo.
Das klang jetzt ein bisschen kryptisch, ne? Das war Portugiesisch. Das war nämlich der brasilianische Präsident Lula da Silva.
Und ich brauche jetzt die Übersetzung.
Okay, kriegst du. Also er sagt, mit diesem Gipfel erwacht ein neuer Amazonastraum für die Region und für die Welt. Mit dem Gipfel meint er das große Regenwaldtreffen diese Woche in Belém in Brasilien. Und er träumt von einem Amazonas mit grüneren Städten, reineren Flüssen und mit einem intakten Urwald. So hat er das gesagt.
Oh, paradiesisch. Also klingt schön, ne? Und nicht nur schön, sondern ja, muss man sagen, das wäre auch sehr, sehr wichtig, nicht nur schön. Bei uns geht's heute im Update Erde darum, warum das wichtig ist und was dieses internationale Regenwaldtreffen gebracht hat.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo zusammen, ich bin Matthias Wurms.
Und ich bin Ann-Kathrin Horn und wir sind aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova.
Und wir berichten euch jede Woche, wie es um unsere Erde steht und was auf der Welt passiert, damit es ihr besser geht.
Und ein großes Thema diese Woche ist, dass sich die Präsidenten bzw. Ministerpräsidenten von 8 südamerikanischen Ländern zu einem Regenwaldgipfel getroffen haben. Und zwar die Länder, die zum Amazonasgebiet gehören. Ich zähle mal auf, das sind Brasilien, Bolivien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru, Suriname und Venezuela.
Und diese 8 Länder wollen enger zusammenarbeiten, um die Amazonasregion zu schützen, weil der Regenwald da ganz entscheidend ist fürs Weltklima. Und zwar nicht, weil er besonders viel Sauerstoff liefert. Also das Bild von der grünen Lunge der Welt, das stimmt so nicht. Viel wichtiger ist, der Regenwald ist der größte CO2-Speicher, den wir haben. Wie so ein Schrank, wo Kohlendioxid drin ist und der besser zubleibt, weil CO2 in der Atmosphäre die Erde erwärmt.
Ja, wie groß dieser Schrank ist, das haben Fachleute vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig mal ausgerechnet. Die sagen, dass ein intakter Amazonas-Regenwald ein Fünftel von dem CO2 speichern könnte, was wir jedes Jahr aus fossilen Brennstoffen in die Atmosphäre pusten. Aber sie sagen auch, dass der Wald schon so kaputt ist, dass er inzwischen nur noch ein Zwanzigstel des CO2 aufnehmen kann.
Unser CO2-Schrank wird also kleiner, weil auch der Regenwald kleiner wird. Damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, allein in Brasilien ist in den letzten 35 Jahren eine Waldfläche weggefallen, die so groß ist wie Deutschland, Dänemark, Belgien und die Niederlande zusammen.
Das Problem ist, wenn Bäume aus dem Regenwald verschwinden, dann sind die restlichen Bäume weniger widerstandsfähig. Matthias fasst noch mal kurz zusammen, warum das so ist und was genau das Problem dabei ist.
Die Basics.
Eigentlich versorgt sich der Amazonas-Regenwald selbst mit Wasser. Aus den Bäumen verdunstet Feuchtigkeit, über dem Wald bilden sich Wolken und die regnen auch da wieder ab. Das ist ein Kreislauf, der Millionen Jahre funktioniert hat, aber jetzt ist er in Gefahr. Da, wo es Lücken gibt im Regenwald, da trocknen nämlich die Böden aus und außerdem regnet es weniger durch die Erderwärmung. In vielen Teilen des Amazonas dauert die Trockenzeit inzwischen 5 statt 4 Monate. Es ist also immer weniger Wasser da, um den Wasserkreislauf aufrechtzuerhalten. Und wenn der Wald zu sehr schrumpft, dann droht das ganze System zu kippen und der Regenwald wird zusammen.
Wann das passiert oder vielleicht passiert, weiß niemand so genau. Einige Studien sagen, dass der Regenwald es verkraftet, wenn 20-40% abgeholzt werden. Aber die sagen auch, dass schon fast 20% weg sind.
Und falls das System kippt, dann wird es richtig gefährlich, weil sich dann alles selbst verstärkt. Der Regenwald speichert dann nicht nur weniger CO2, sondern er gibt sogar CO2 ab. Also die Schranktüren sind dann weit offen und das beschleunigt den Klimawandel.
Und dann geht auch eine Spirale los, also noch mehr Trockenheit, da heißt ja dann stirbt noch mehr Regenwald und in Teilen des Amazonas ist es auch schon so. 2 Studien dazu haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
Und jetzt?
Dann lasst euch jetzt mal überlegen, was wir besser machen können. Also Abholzung stoppen müssten wir, aber das ist offenbar nicht so einfach.
Naja, weil halt die Amazonasländer sagen, wir brauchen Rohstoffe, die da liegen, ne? Also Öl und Gold zum Beispiel. Und so ein paar tausend Rinder oder eine Sojaplantage bringen auch mehr Geld als ein Stück Wald, das da nur rumsteht und CO2 speichert.
Ja, und dazu kommt, selbst wenn es eine Vereinbarung gäbe, die Abholzung zu stoppen, dann wäre es ziemlich schwierig, die auch konsequent zu überwachen. Da gibt es viel organisierte Kriminalität von Drogenhändlern, die im Amazonasgebiet Coca anbauen. Und es gibt Großgrundbesitzer, die sich nichts vorschreiben lassen und die sogar Umweltschützer ermorden lassen für ihre Rinderherden.
Und jetzt komme ich hier, Moralapostel, und so sind wir wieder bei uns, Matthias. Also ne, was wir hier in den Industrieländern machen müssen, ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber ist ja so, keine Drogen nehmen
okay.
Und weniger Fleisch essen.
Ja, keine Drogen, weniger Fleisch. Das geht doch eigentlich, ja. Und wir müssen aber eigentlich wirklich so viel weniger, vor allem Fleisch essen, dass sich die Rinderzucht am Amazonas nicht mehr lohnt und auch der Sojaanbau nicht. Vom Soja wird ja auch das meiste an Tiere verfüttert.
Ja, und eigentlich müssten wir den Ländern am Amazonas auch mehr dafür bezahlen, dass sie unseren CO2-Speicher schützen.
Ja, machen wir auch schon ein bisschen, oder? Also in diesem Jahr zum Beispiel zahlt Deutschland 200 Millionen Euro an Brasilien für Wiederaufforstung und für den Schutz des Waldes.
Aber Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat bei diesem Amazonas-Gipfel ganz klar gesagt, dass was bisher an Geld kommt, das reicht nicht.
Ja, und das sagen auch die Menschen, die im Amazonas-Gebiet leben, zum Beispiel Marcos da Silva. Er sagt, wir wissen, wie man den Wald nutzen kann, ohne ihn zu zerstören. Also helft uns dabei.
Die Welt blickt auf den Amazonas, aber in diesem Amazonas leben Menschen. Und für diese Menschen muss auch gesorgt werden. Denn wir sind es, die den Wald schützen. Wenn es uns nicht mehr gibt, dann wird auch der Wald verschwinden.
Und die brasilianische Umweltministerin Marina Silva sagt, es reicht nicht, weniger Fleisch zu essen und Geld zu geben, sondern es geht auch darum, dass wir hier in Deutschland und in allen anderen Ländern der Welt unseren CO2-Ausstoß runterfahren, weil die Erderwärmung den Regenwald ja auch kaputt macht.
Wenn die Länder Europas, die USA, aber auch China den Ausstoß fossiler Brennstoffe nicht zurückfahren, dann wird der Amazonas gleichermaßen zerstört. Dass wir nicht an einen Kipppunkt kommen, ist nicht nur Verantwortung unserer Länder. Unsere ist es, mit einem guten Beispiel voranzugehen.
Brasiliens Präsident Lula da Silva hat da auch schon was geschafft. Er ist jetzt ein gutes halbes Jahr wieder im Amt. Und seitdem ist die Abholzung im Amazonasgebiet um 40% zurückgegangen. Und bis 2030 will Lula die Abholzung ganz stoppen.
Er wollte eigentlich bei diesem Gipfel auch durchsetzen, dass alle anderen Amazonasländer die Abholzung auch stoppen. Da hat dann aber nur Kolumbien mit Brasilien mitgezogen. Aber immerhin alle 8 Amazonasstaaten haben anerkannt, dass der Regenwald kippt, wenn er weiter abgeholzt wird. Sie haben sich bei dem Treffen dann auch grundsätzlich verpflichtet, das zu verhindern und auch die Rechte der Indigenen zu wahren. Sie sagen allerdings nicht, wie das alles konkret aussehen soll.
Und genau das sehen Umweltschutzorganisationen kritisch. Greenpeace Brasilien zum Beispiel hat das Abschlussdokument enttäuschend genannt. Aber Lula da Silva, das ist der mit dem Traum vom intakten Regenwald, der spricht von einem Wendepunkt in der Geschichte des Amazonas. Und ja, wenn Brasilien an Bord ist, ist das auch schon mal gut. Da stehen nämlich 60% des Amazonas-Regenwaldes.
Vom Regenwald und den Bäumen auf der Erde, lass uns mal runtergehen in den Boden rein, Matthias. Zu den Wurzeln und den Würmern und den Pilzen. Wusstest du, dass in unserem Essen nur deshalb Nährstoffe drin sind, weil Pilze und Bakterien im Boden diese Nährstoffe in unser Essen reinbringen?
Nee, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte echt, die Pflanzen holen sich das einfach über die Wurzeln aus dem Boden oder die sind halt so cool, dass sie die Nährstoffe selber bilden.
Nee, die haben die Nährstoffe nur in sich, weil sie im Boden mit Pilzen oder Bakterien zusammenarbeiten. Also die Pilze und die Bakterien, die nehmen die Nährstoffe zuerst auf und geben sie dann an die Pflanzen weiter, also in die Wurzeln rein. So. Und im Austausch kriegen sie von den Pflanzen Zucker. Und dieser Nährstoffaustausch, der ist für uns Menschen also extrem wichtig. Und wir gucken jetzt deswegen in den Boden rein und schauen auch, wie wir das, was da alles drin ist, schützen können.
Dazu ist nämlich diese Woche eine neue Studie veröffentlicht worden. Die kommt zu dem Ergebnis, dass wahrscheinlich um die 60% aller Tier- und Pflanzenarten komplett oder zumindest teilweise im Boden leben.
Und bisher dachte man, dass nur ungefähr 25% der Arten komplett oder teilweise im Boden leben. Also ist der Boden für viel mehr Arten wichtig.
Aber Anka, 60% statt 25, das ist doch echt ein krasser Unterschied.
Ja, dieses Zahlendurcheinander liegt daran, dass es gar nicht so leicht ist, festzustellen, was genau im Boden alles so passiert. Und das sagt auch einer der Forscher, der diese neue Studie gemacht hat, Marcel van der Heijden.
Es ist nicht so einfach, in den Boden zu forschen. Es ist dunkel da, es ist unsichtbar. Und darum gibt es eine sehr große Bandbreite. Für viele Organismen ist es noch gar nicht so gut klar, wie viele Arten es genau gibt. Das muss noch erforscht werden.
Es gibt Schätzungen, wie viele Lebewesen so im Boden drin sind. So mal angenommen, wir haben eine Schubkarre bis oben hin voll mit Erde. Da sind fast 1 Billion Mikroorganismen drin, also Bakterien und Pilze. Dann so mehr als 300 Millionen Fadenwürmer. Das sind so mini kleine Würmer, die man mit bloßem Auge kaum sieht.
Okay.
dann noch zehntausende andere winzige Tierchen und von den größeren Tieren nochmal so ungefähr 25 Regenwürmer und 15 Schnecken, 15 Spinnen und 15 Asseln da in unserer Schubkarre.
Also Spinnen und Asseln brauche ich jetzt nicht so, aber gut. Wenn die dazugehören.
Ja, die Asseln, das sind die, die die Nährstoffe in den Boden reinbringen. Also bitte, die müssen auch drin bleiben.
Na gut. Also das Forschungsteam sagt jedenfalls, damit Pilze, Bakterien und von mir aus auch Asseln geschützt werden.
Bitte.
Und damit wir dann am Ende auch genug Nährstoffe in unserem Essen haben, müssen die Böden besser geschützt werden.
Ja, und es gibt auch Vorschläge, wie das geht. Und eine wichtige Rolle dabei spielt die Landwirtschaft. Die müsste nachhaltiger werden. Das würde helfen.
Der Boden ist nämlich gesünder, wenn er nicht umgepflügt wird. Und natürlich, wenn keine Unkrautvernichter wie Glyphosat eingesetzt werden und weniger Dünger.
Ja, und das wäre auch in Deutschland wirklich wichtig, vor allem da, wo es viel Massentierhaltung gibt. Zum Beispiel in Niedersachsen, da ist nämlich viel zu viel Dünger im Boden.
Da können doch eigentlich alle Länder noch mehr tun, oder?
Ja, also EU-weit gesehen, die EU-Kommission sagt, dass in der EU 2/3 der Böden in einem schlechten Zustand sind. Sie will auch was dagegen tun. Und der Plan ist, dass alle EU-Länder erstmal eine Bestandsaufnahme vom Boden machen, sodass man überhaupt besser im Blick hat, wo ist alles okay und wo nicht. Und Ziel ist dann schon, dass die Länder jeweils selbst mehr unternehmen für mehr Bodenschutz.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber in Slowenien und im Süden Österreichs, da waren die Menschen in den letzten Tagen vermutlich froh, wenn sie überhaupt noch Boden unter den Füßen hatten.
Keine Chance mehr. Wasser vorne gelaufen, hinten gelaufen. Ich konnte nur noch von der Straße zugucken, wie das Wasser steigt.
Das war eine Rentnerin aus dem Ort Letuš in Slowenien. Da gab es die schlimmsten Überschwemmungen seit mindestens 30 Jahren. Und sie hat dem ARD-Reporter geschildert, wie sie das erlebt hat.
Und viele Dörfer und Städte standen ja echt komplett unter Wasser. Berghänge sind abgerutscht und mindestens 6 Menschen sind auch ums Leben gekommen.
Jetzt hören wir ja ständig, dass solche Extremwetter durch den Klimawandel häufiger werden. Aber bei dem, was in Österreich und Slowenien passiert ist, da lässt sich das auch ziemlich genau nachvollziehen.
Das Wasser, das in Österreich und Slowenien runtergekommen ist, das stammt aus dem Mittelmeer. Und dass die Wolken sich da so doll vollsaugen konnten, liegt an 2 Sachen, die direkt mit dem Klimawandel zu tun haben. Nämlich warme Luft und warmes Meerwasser. Das Meer ist diesen Sommer außergewöhnlich warm, an die 30 Grad. Deswegen ist viel Wasser verdunstet. Und die Luft war auch warm. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Deshalb konnten sich die Wolken sehr, sehr stark vollsaugen.
Und was dann kam, passiert eigentlich regelmäßig, aber diesmal eben besonders heftig. Es hat sich über Genua in Italien ein Tiefdruckgebiet gebildet. Das ist dann über Norditalien zur Adria gezogen und von da nach Nordosten, eben Richtung Slowenien.
Sowas hat sogar einen eigenen Namen. 5b-Wetterlage heißt es. So eine Wetterlage war auch verantwortlich schon mal für das Elbe-Hochwasser 2002. Und dieses Mal ist das Tief aber schon im Süden der Alpen hängen geblieben und hat sich da immer wieder im Kreis gedreht und das viele Wasser kam im Grunde an einer relativ kleinen Stelle runter.
Und dadurch fielen zum Teil in 2 Tagen mehr als 200 Liter Regen auf 1 Quadratmeter. Das ist mehr als eine Badewanne voll. Das wurde in der Region noch nie gemessen.
Ja, also wenn es jetzt im Mittelmeerraum öfter so warm ist, könnten solche Unwetter Normalität werden. Dann ist halt im Grunde nur die Frage, wo genau bleiben die Wolken hängen, wo rund um die Alpen regnet es dann besonders stark und wie hält man die Schäden möglichst klein, wenn so viel Regen runterkommt.
Pläne dazu gibt es auch schon, dass alle besser vorbereitet sind. Es wird zum Beispiel an besseren Warnsystemen gearbeitet und auch an besseren Abwasserkanälen, damit Wasser besser abfließen kann.
Was geht?
So, jetzt lass doch zum Schluss nochmal über was Schönes reden.
Ich schlage Urlaub vor, so am Strand.
Ja, Urlaub. Aber hey, Aktivurlaub diesmal, okay? Bei Was geht haben wir ja immer ein schönes Beispiel, was irgendwo schon gut geht in Sachen Klima- und Artenschutz. Oder ein Tipp, was wir ohne großen Aufwand machen können, damit es der Erde ein bisschen besser geht.
Ja, und weil gerade Urlaubszeit ist, zumindest für viele, geht es dieses Mal um Plastikmüll sammeln am Strand. Zählt das für dich unter Aktivurlaub?
Ja, sowas hatte ich im Hintergrund. Genau daran habe ich sofort gedacht. Nein, im Ernst, Müll am Strand aufsammeln ist ja eine gute Sache und dann ist er da weg, dann kann er auch nicht mehr ins Meer gespült werden. Und Forschende haben diese Woche auch nochmal ganz klar gesagt, Plastik vom Strand wegsammeln hilft dem Meer, denn wenn der Müll erstmal im Wasser ist, dann ist es so schwer, ihn wieder rauszukriegen, dass sich das gar nicht lohnt. Also lieber vorher wegmachen.
Und ihr könnt damit auch der Wissenschaft helfen. Die Uni Erlangen-Nürnberg, die sammelt noch bis Ende September Plastikmüll, der entweder im Meer oder am Strand gefunden wurde. Das Plastik soll möglichst wenig angefasst werden und auch nicht sauber gemacht werden, also Sand kann dranbleiben. Dann an die Uni schicken und die Infos dazu, wie ihr das alles abschickt und bis wann und so weiter, findet ihr auch in den Shownotes.
Die Uni braucht die Proben nämlich, um zu gucken, wie Meerwasser und Gifte im Wasser und die Sonne das Plastik verändern. Das ist wichtig zu wissen, falls Plastikmüll aus dem Meer doch mal wiederverwertet werden soll.
Und wir haben auch mal geguckt, was sonst noch so geht, damit wir unseren Müll vom Strand wieder mitnehmen. Bei meinem Campingplatz zum Beispiel am Mittelmeer in diesem Sommer, da gab es so kleine Tabakdosen, die konnte man dann mit zum Strand mitnehmen und dann da Kippenstummeln drin sammeln.
Cool.
Ja, und ja, es gab da auch noch so größere Behälter mit so einem Deckel, die sahen aus wie eine große Eiswaffel und die konnte man so in den Sand reinstecken und da den Müll dann reintun und die später ausleeren.
Ja, ich war wieder in Frankreich dieses Jahr und ich bin jedes Mal erstaunt, dass da nie Mülleimer stehen am Strand und trotzdem sind die total sauber, die Strände. Also die Leute nehmen wirklich alles mit.
Ich finde es ja super, wenn Orte dafür Belohnungssysteme haben, ne? Dass man Müll einsammelt oder den eigenen Müll mitnimmt. In Eckernförde an der Ostsee, da kann man sich zum Beispiel in mehreren Geschäften so einen Müllgreifer ausleihen und Mülltüten holen und dann kann man ein Foto machen, dass man Müll eingesammelt hat und dann kriegt man in den Läden ein Eis oder ein Getränk.
Cool, die Belohnung für den Aktivurlaub. Hey, habt ihr vielleicht auch an Stränden oder sonst wo was gesehen, was gemacht wird zum Müllsammeln oder Müllvermeiden? Und gab es vielleicht Ideen, die ihr besonders gut fandet? Dann schreibt uns an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Wir sind gespannt. Und das war schon fast von uns, Matthias. Was nimmst du mit von heute? Was ist dir besonders hängen geblieben?
Also ich wusste zum Beispiel wirklich nicht, dass mein Gemüse Pilze oder Bakterien oder sogar Asseln braucht, damit es gesund ist. Also dass die Pflanzen Lebewesen im Boden brauchen, um Nährstoffe aufzunehmen. Jetzt habe ich nochmal einen anderen Blick auch auf das, was da unter mir passiert.
Ja, ich finde tatsächlich interessant, dass man bei dem Hochwasser jetzt in Slowenien und Österreich ganz klar sagen kann, das liegt an der Erderwärmung und auch, dass es dem Regenwald hilft, wenn wir nicht koksen. Okay. Matthias.
Ja. Na gut, so gehen wir doch nochmal in den Regenwald am Amazonas. Wir dachten, es ist einfach mal schön zu lauschen, wie der klingt, wenn er gesund ist.
Deine Minute Natur.
Und damit sagen wir Tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche. Ich bin Matthias Wurms.
Ich bin Anke Horn.
Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.